1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ich wollte Sie nicht auffliegen lassen.
Auffliegen?
Sie verpetzen.
Anschwärzen.
Ja.
Oh, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Ich kann Ihnen versichern, ich rechtfertige mich von niemandem.
Das Ganze klingt sehr unheimlich, ist es ja auch. Get Out, diese absolut überraschende Erfolgshorrorkomödie, Satire ist es ja auch, aber es ist auch wirklich ein handfester Horrorfilm. Dieser Film ist jetzt endlich bei uns zu sehen, da werden wir drüber reden und versuchen herauszufinden, was ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis dieses Films aus den USA. Außerdem haben wir tolle Gäste wieder im Verlauf dieser zwei Stunden, zum Beispiel Friederike Kempter, endlich mal bei uns. Kennen Sie ja alle aus dem Tatort Münster, aber auch aus Filmen wie ja Old Boy. Aber jetzt ist sie zu sehen in einer ziemlich schwarzen, ziemlich düsteren, auch sehr bitteren Komödie Einsamkeit und Sex und Mitleid. Freuen uns sehr auf Ihren Besuch. Patrick Ness im Gespräch ist hier zu erleben. Ein Mann, der ein wirklich sehr bekannter Kinder- und Jugendbuchautor ist, weltweit gelesen, aber erst jetzt auch ein Debütant. Denn zum allerersten Mal hat er auch ein Drehbuch geschrieben. Und was für eins, 7 Minuten nach Mitternacht. Dies alles und noch viel mehr und natürlich auch viel Musik. 2 Stunden Kino im Radio. Hallo und herzlich willkommen dazu. Wir wollen jetzt reden über einen phänomenalen Horrorfilm, auch was das Finanzielle betrifft, denn der Film Get Out hat nur 4,5 Millionen Dollar gekostet und in den USA bereits über 170 Millionen eingespielt. Das ist also so etwas wie der Film zur Stunde. Seit Donnerstag ist Get Out nun auch bei uns zu sehen. Anna Wollner, dich herzlich grüße. Erklärt uns jetzt bitte erstmal, Anna, warum reden alle über diesen Film?
Ja, weißt du, ein Horrorfilm ist ja einen ganz anderen, nämlich eigentlich genrefernen Horror. Zeigt also kein Splatter oder Grusel oder knarzende Türen und Kinder, die auf irgendwelchen Schränken sitzen und dich mit großen Augen angucken, sondern wirklich gesellschaftlich relevant und hochaktuell. Und das merkst du schon in der ersten Szene, in der läuft nämlich ein junger schwarzer Mann nachts durch einen Vorort, der fest in weißer Hand ist. Er wird von einem Auto verfolgt, ein weißes Auto natürlich, mit einem weißen Mann hinterm Steuer. Und er bangt wirklich um sein Leben. Und Regisseur Jordan Peele, der zeigt hier in den ersten Minuten, ein Schwarzer ist da genauso in Gefahr wie ein weißer Jugendlicher in einem beliebigen Horrorfilm und hält uns Weißen damit eigentlich den Spiegel vor und bietet eben Identifikationsfläche fürs schwarze Publikum.
Ja, Anna, und dann erzähl uns mal bitte, wie geht's dann weiter in dieser Geschichte?
Es ist eigentlich nur der Prolog, denn es geht im weitesten Sinne um Chris und Rose. Die beiden sind seit 5 Monaten ein Paar auf dem Weg zum Kennenlernen-Wochenende bei ihren Eltern. Also eigentlich für viele ist das schon die Horrorsituation schlechthin. Was die Eltern nicht wissen, Chris ist Afroamerikaner, Rose ist weiß. Das ist ein Fakt, den die Eltern nicht stört. Der Vater versichert so ganz linksliberal, er hätte auch ein drittes Mal Obama gewählt. Und an einem Kommentar wie diesem merkst du schon so unterschwellig, dass hier eigentlich irgendwas nicht stimmen kann.
Ist jetzt die große Frage, Anna. Wie weit kannst du gehen? Kannst du uns das überhaupt sagen, ohne jetzt irgendwas zu spoilern?
Nicht alles, aber es ist halt einfach relativ schnell klar, das Verhalten der schwarzen Hausangestellten, die sind wie ferngesteuert und lethargisch, das ist schon komisch und es scheint in diesem wunderschönen Anwesen irgendwas nicht zu stimmen. Und das Hauptthema des Films ist die Hautfarbe seiner Protagonisten. Also es geht nicht um Rassismus, sondern wirklich um diesen Begriff Race, für den es im Deutschen ja nicht wirklich eine äquivalente Übersetzung gibt. Aber Regisseur Jordan Peele, der lässt den Horror in seinem Debütfilm aus dieser alltäglichen Angst entstehen, mit der Schwarze leben müssen. Ganz subtil. Denn schon auf der Fahrt zu ihren Eltern wird Chris nach einem Wildunfall von der Polizei gedemütigt.
Sir, kann ich bitte Ihre Papiere sehen?
Moment, wieso?
Ja, ich habe einen Ausweis.
Nein, er ist nicht gefahren.
Ich will nicht wissen, wer gefahren ist. Ich will seinen Ausweis sehen.
Ja, wieso? Das ist doch total unlogisch.
Hier.
Du musst ihm deinen Ausweis nicht geben, denn du hast nichts gemacht.
Baby, ist okay, komm schon.
Ja, von einem Polizisten ist dieses Verhalten noch erwartbar, aber das Setting gerade im Elternhaus, so weiße, reiche Liberale, das hat so einen unterschwelligen Vorzeigerassismus. Sie brüsten sich mit ihrer scheinheiligen Toleranz und merken eigentlich gar nicht, wie falsch das alles ist.
Anna, würdest du denn sagen, dass der Film trotzdem aufgebaut ist wie so ein klassischer Horrorfilm?
Na, der bedient sich dieser gängigen Horrorfilm-Klischees schon, gerade im letzten Drittel, und überdreht sie aber auch. Also es gibt Jumpcuts, die perfekt eingesetzte Musik, die Spannung, die sich ganz langsam steigert und dann im richtigen Moment kulminiert. Catherine Keener zum Beispiel als Mutter, die es schafft, mit ihrem Blick und ihrem stetigen Umrühren in der Teetasse für so viel Unbehagen zu sorgen, dass dir selbst ganz unwohl wird im Kino, und ist eben schon eher so Psychothriller als echter Horror gepaart, aber auch mit Humor und Wortwitz. Es ist eine bitterböse, doppelbödige Satire. Filme im Geiste, so ein bisschen Rat mal, wer zum Essen kommt, die Frauen von Stepford oder Invasion der Körperfresser. Nur eben jetzt halt in der Ära Trump für Amerika und auch eigentlich für uns in Europa genau zur richtigen Zeit, denn das Grauen lauert hier einfach in der Normalität und wird damit erschreckend realistisch.
Produziert wurde dieser Film ja übrigens von dem Wunderkind von Jason Blum. Das ist ja so derzeit der Überhorrorproduzent von Hollywood, trägt auch dieser Film seine unverwechselbare Handschrift, Anna.
Jein, denn wenn Blum eins kann, dann diese kleinen Mikrobudgetfilme zum Erfolg zu führen, ohne sich zu sehr einzumischen. Also er hat immer geringe Produktionskosten, gutes Marketing und dann Erfolg an der Kinokasse, also 4,5 Millionen gekostet, 170 Millionen eingespielt. Das hat er in diesem Jahr allein schon zweimal geschafft, eben mit Get Out und mit M. Night Shyamalan's Split. Er ist wirklich in Hollywood sowas wie der Master of Horror. Der sucht sich Stoffe, die sich ansonsten keiner rantraut, vor allem nicht die großen Studios. Er hat zum Beispiel Paranormal Activity gemacht, The Purge, The Gift. Selbst Damien Chazelles Whiplash hat er produziert, einen Film, der in seinem Oeuvre wirklich aus der Reihe fällt. Und er entdeckt einfach früh das Potenzial der Drehbücher und der Regisseure, hält die Kosten gering, dreht in L.A. und wenn er bei einem fertigen Film doch fehlendes Potenzial für einen Hit sieht, schickt er ihn nicht ins Kino, sondern direkt auf DVD. Und ja, nur eine Sache, die bereut er. Er hatte Interesse an La La Land und ist von anderen überboten worden. Und da würde ich ausnahmsweise mal sagen, vielleicht war es wirklich besser so.
Gut, er wird sich hoffentlich darüber nicht lange geärgert haben. Noch dazu jetzt nach dem Riesenerfolg von Get Out, Anna, der uns ja wiederum zeigt, dass es eben möglich ist, im Genre-Kino ganz schnell auf den Zeitgeist zu reagieren, also den Zeitgeist geradezu einzusaugen. Und das leistet unter anderem dieser bemerkenswerte Horrorfilm Get Out, den wir jetzt im Kino sehen können. Dir ganz herzlichen Dank, Anna Wollner war das.
Gern geschehen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Anke. Anke Lewig ist da. Grüß dich.
Hallo, lieber Knut.
Wir wollen reden über eine Regisseurin, die du ja sehr, sehr schätzt, sehr bewunderst, seit vielen Jahren auch genau beobachtest. Sie gilt als eine ganz besonders eigenwillige Regisseurin, nämlich Angela Czarnecki. Versteht sie nicht so als klassische Erzählerin, sondern folgt zu ihren Figuren, schaut ihren Figuren beim Leben zu. Ihr neuer Film heißt Der traumhafte Weg. Und Anke handelt so von Paaren, deren Wege sich kreuzen, ohne dass sie voneinander wissen oder ihre Geschichten kennen. Also trotzdem müssen die Geschichten ja irgendwas miteinander zu tun haben, Anke. Aber das überlässt sie offenbar uns, den Zuschauern, das herauszufinden?
Ja, das kann man so sagen. Eigentlich hat der Film so eine schöne Grundidee. Also du kennst das ja sicher auch. Man sitzt so irgendwie im Café oder steht am Fenster und dann ziehen so Menschen vorbei und man denkt sich so einen Moment ja nicht die Geschichten für die richtig aus, sondern fragt sich ja, was denken die wohl gerade, was fühlen die so gerade? Und so funktioniert so ein bisschen der Film. Der fängt 1984 an. Da geht es um ein junges Paar, die machen in Griechenland Urlaub. Das ist Therese aus Deutschland und ein Engländer und die leben so von Musik und dann kriegt er mit, dass seiner Mutter was passiert ist, sie trennen sich und dann kommen sie nochmal für eine Nacht zusammen, aber es bleibt bei dieser einen Nacht, höchstwahrscheinlich ist das Ergebnis ein Sohn und dann macht der Film einen Sprung und du bist in der Gegenwart, Therese lebt in Berlin und dann bist du aber auf einmal auch bei einem anderen Paar, einer Schauspielerin, die sich trennen möchte und sie hat mit ihrem Freund eine gemeinsame Tochter, die ist eine gute Fußballerin, die bricht sich den Arm und der Arzt, der sie behandelt, ist Therese' Sohn. Und gleichzeitig bekommst du auch mit, dass der Engländer wieder in Berlin ist, weil die Schauspielerin guckt aus dem Fenster und sieht ihn da eben als Obdachlosen sitzen. Also du hast immer so einen kleinen Wissensvorsprung und fragst dich dann so, was ist aber die Schnittmenge? Und die Schnittmenge ist natürlich eher auf der Gefühlsebene immer zu finden.
Sie ist ja eine Vertreterin, eine international übrigens sehr bekannte Vertreterin, eben der Berliner Schule. In Cannes laufen zum Beispiel ihre Filme immer wieder mit großem Erfolg. Und ich frage mich immer, was ist so für dich das Besondere? Was reizt sie so an ihren Geschichten? Sie wird ja auch sehr gefeiert vom Teil der Kritik.
Ja, das hängt, glaube ich, damit zusammen. Normalerweise, ganz einfach gesagt, funktioniert doch Film Szene, Szene plus Szene und es ergibt sich eine Geschichte. Und genau so funktionieren ihre Filme nicht. Die Szenen bauen nicht zwangsläufig aufeinander auf. Man muss nicht nach einer Kausalität suchen, sondern es sind eher eben so Momente. Also man könnte eher sagen, das, was du auch schon eingangs gesagt hast, man schaut dem Leben eben beim Leben zu, den Gefühlen, wie sie entstehen oder dass die Menschen einfach mit bekommen, dass sie ihre Gefühle nicht so kontrollieren können, dass sie noch ihre Gefühle suchen müssen. Und das Ganze geht eben dadurch, dass du in diesem Film so ein bisschen so eine allwissende Position hast. Also du weißt ja, oh, da ist Therese und da ist ihre große Jugendliebe und werden sie sich treffen oder nicht? Du weißt, dass sie an einem Ort sind, sie wissen das nicht. Das gibt dir einen Wissensvorsprung, aber du bist trotzdem die ganze Zeit mit denen auf Augenhöhe und dadurch wird zu viel über das Leben gesagt. Daher vielleicht auch der Titel. Mittel, der traumhafte Weg, dass es irgendwas im Leben gibt, was sich doch nicht so kontrollieren lässt, sondern es geht aber auch nicht um Zufälle oder Schicksal, sondern ja, manchmal einfach auch, dass sich aus Situationen was ergibt, dass aus einer Situation oder aus dem Ort, wo du gerade bist, du dir auf einmal klar wirst, du kannst nicht mehr mit dem Mann zusammenbleiben. So, und davon handelt der Film. Deshalb das Traumhafte. Also das Film, das Leben besteht nicht nur aus Kausalitäten. Und genau darauf lässt sie sich ein und das macht sie auch so schön, weil zum Beispiel trägt Therese nach 30 Jahren immer noch dieselben Sachen. Das hat dann auch so was Traumwandlerisches. Hat sie sich wirklich verändert? Sind die Zeiten anders? Was sucht sie? Das schwingt dann alles so in der schönen Kleidung auch noch mit.
Anke, noch ein letztes Wort zur Machart dieses Films. Wir müssen hier endlich mal einen Kameramann erwähnen, machen wir auch viel zu selten, oder Kamerafrauen. Das ist in dem Falle Reinhold Vorschneider. Damit arbeitet sie übrigens immer wieder zusammen. Der ist ausgezeichnet worden in der vergangenen Woche. Sehr zu Recht, finde ich übrigens, für die Arbeit für den Film Wild. Grandiose Kameraarbeit. Wie ist es hier? Was macht hier seine Fotografie so attraktiv?
Naja, wenn du die Titel von Angela Schanelecks Filmen so nimmst, Plätze in Städten, Orly Marseille. Also sie geht ja immer vom Ort aus. Und diese Verortung, das schafft eben immer der Reinhold Vorschneider mit seinen klaren, ruhigen Bildern. Also der rahmt die Orte dann auch nicht ein. Also das ist nicht so Postkartenfotografie, sondern die Orte öffnen sich einfach. Da zieht so das Leben ein. Also ich hatte ja schon gesagt, das Ganze geht in Griechenland los und direkt bist du da in so einem Sommergefühl. Du hörst eben den Wind und dann hast du das Licht und so. Das ist alles so ganz einfach. Die Sachen können wieder so zu sich kommen und ich glaube, das, was ihn in Wild auch ausgezeichnet hat und jetzt auch bei Schanelek, das sind so antipsychologische Bilder. Es gilt einfach eben immer darum, wie der Körper sich zu dem Ort verhält, wie er sich selbst sucht. Und deshalb könnte man einfach sagen, das, was Angela Schanelek im übertragenen, aber auch im konkreten Sinn macht und was er einfach zeigt, ist, dass du einfach deinen Ort im Leben suchst.
Wir merken also, liebe Anke, auf vielen Ebenen ein höchst sehenswerter Film, das neue Werk von Angela Schanelek, Der traumhafte Weg, jetzt im Kino zu sehen, für uns gesehen von Anke Lewicke. Vielen Dank dir.
Tschüss.
Radio 1, vormittags, das Filmmagazin. Vor einiger Zeit lief bei uns im Kino, auch mit gewissem Erfolg, auch in Leipzig übrigens, der Film, der hieß ganz schlicht und einfach Tel Aviv, Live in Stills. Und das war eine wunderschöne Studie eines berühmten Fotoladens in Tel Aviv. Ich bin da extra mal hingefahren, als ich mal da war, hab mir das auch mal angeschaut. Es war die Geschichte auch des Landes Israel. Man hat wahnsinnig viel erfahren, weil dort eben Fotos entstanden sind, die erzählten, wie das Land überhaupt entstanden ist. Also das war ein ganz wichtiger, auch sehr anrührender Film. Jetzt gibt's den neuen Film der gleichen Regisseurin und gleichzeitig wieder ist es ein Film über Geschichte. Ein Blick eben in die Geschichte hinein, die dann zeigt, wie aktuell, wie gegenwärtig alles ist. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Tamar Tal aus Israel zu ihrem neuen Film Shalom Italia. Shalom.
Shalom.
Good to have you here. Thank you so much. It's a great pleasure to have you here. After I liked this first movie so much, I just tried to explain a little bit about it. And now we have your new movie and again it's very touching. It's again a true story. It's a documentary and it's very personal. We have three old men from Israel traveling to one of the most beautiful landscapes in the world. We have to say that's Tuscany in Italy, where they grew up. This is their home. But maybe you could explain, first of all, what is your personal relationship to these three very old men? Also, es ist ein sehr persönlicher Film, wieder ist die Geschichte von drei sehr alten Männern, die aus Israel in einer der schönsten Landschaften der Welt fahren, nämlich nach Italien, in die Toskana, wo sie aufgewachsen sind. Aber es gibt von Tamar ja eine sehr persönliche Beziehung zu denen.
So we have Bubi, Andrea and Emmanuel. Emmanuel is 87 years old, Andrea 85 and Bubi is 78. And Bubi is the father of my husband, so he's actually my father-in-law. And this is how I came up with the story. I was sitting for dinner at a regular family dinner and suddenly Bubi said, by the way, we just bought flight tickets to go to Tuscany and we're going to search for the cave we were hiding in. And in that moment I realized this is my next film.
Sure. Also die drei sind eben verwandt mit ihr. Einer der beiden, drei ist eben ihr Schwiegervater. Übrigens ist ihr Mann auch hier, also einer der Söhne ist heute hier bei uns und hört uns zu. Und die drei saßen also zusammen, es war eine Familienbegegnung und da erzählt jemand, übrigens, ich habe Tickets gekauft, einer der drei, eben ihr Schwiegervater und wir fahren jetzt in die Toskana und suchen die Höhle, in der wir uns versteckt haben. Es ist eine jüdische Familie, die also geflohen ist vor den Deutschen, die lange Zeit unterwegs war und am Schluss eben in dieser Höhle da war, dort gelebt hat und sie wusste sofort, das muss ich machen, das ist mein nächster Film. Das ist also das Ziel. Sie ist mitgefahren mit diesen Männern und erlebt jetzt die Suche nach dieser Höhle. So you really were a witness. You traveled with them. And you are really now telling about this very painful way to find a cave. Why is it so difficult. I mean, they're there, the kids, of course, but it's Tuscany, it's not, you know, it's a jungle. Warum ist es so schwer, eigentlich diese Höhle zu finden? Sie suchen, es ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Sie finden diese Höhle ja kaum.
Yeah, first we have to remember this is Italy and great wine, great food, great landscape. So, and the Italian mentality is very light and humorous. So, of course, the film is about searching for a place, a cave, but it's more than that. It's a search for a story. The three brothers have a totally different memories from the same events. So it's basically this opportunity to go on a journey. Only three brothers, no wives, no children, no grandchildren, is in a way to recreate a story they can all share.
Absolutely. Also, erstmal sagt sie, and that's a very interesting contradiction in the movie, this very heart and touching story and the beautiful landscape of Italy. Also, es ist der Film lebt, sage ich jetzt nochmal, wirklich von diesem Kontrast. Einerseits ist es in Italien, es ist schön, Wein, die schöne Landschaft. Auf der anderen Seite suchen diese drei Brüder eben diese Höhle. Und jeder von ihnen hat, das ist eigentlich so das Hauptthema des Films, eine andere Sicht auf das, was da geschehen ist. Sie suchen eigentlich auch die Geschichte. Sie suchen die Wahrheit dieser Geschichte, eine Geschichte, die sie dann eben auch teilen können. Das ist eigentlich der Kern. And that's really the core of your movie. The very difficult search for truth, and in a way it's even funny to see. One of the old men says, it was beautiful. It was a child. It was like a camp, a children's camp.
Yeah, you're actually saying I had fun in the Holocaust. Yeah. And I think more than a Holocaust and a story about Holocaust, it's about a family have to run. A family have to escape their house in one night. And these things are happening all through the history and also now, right now in Syria, in Sudan. People are on the run. They have to leave their house. So it's more about the specific war of Second World War. It's about being a refugee.
Mm-hmm. Also es ist völlig klar, die mussten eben fliehen. Diese Männer mussten fliehen. Also die ganze Familie kam aus Florenz und waren da auch ganz wohlhabend. Nicht ein schönes Haus. Sieht man im Film auch. Mussten fliehen und das ist etwas, was heute auch passiert. Also für sie ist es gar nicht nur eine Geschichte über den Holocaust, über den Zweiten Weltkrieg, sondern allgemein geht um das Problem des Fliehen Müssens, wie heute im Sudan, wie in Syrien. Menschen sind unterwegs, müssen fliehen. But on the other hand, still for me, in the center, it's so interesting to hear the different kind of stories. Also einer sagt ja auch, ich habe eigentlich das eine schöne Zeit erlebt im Holocaust. Ich war ganz klein, wir waren in dieser Höhle, wir haben mit Pfeil und Bogen geschossen. Der andere sagt, wir hatten überhaupt nicht Pfeil und Bogen. Wie kommst du darauf? So in a way, it's really a very difficult thing for a director of a documentary to learn that it is even impossible to find out the truth.
Yes, I think truth lies in between the stories. When you have one event and you have a few people involved in it, so the whole stories you will find just the truth between them. And what I learned in this film is that truth and stories evolve and change during the years, you know. And I think even now after the film, stories that they told before now are giving a different shape right now. And so it's very it's like liquid, you know. It's always changing, and we always create it as Emmanuel said, the older brother, is that memories is a pile of stories that we built to have our own identity.
Yeah. This is a very important fact, I think. Also, sie sagt nochmal, klar, es ist also so, man hat da sozusagen die Wahrheit, die ist schon da, aber die liegt irgendwie zwischen den Geschichten. Das ist etwas, was man herausfiltern muss. Es ändert sich ja auch im Verlauf der Geschichten. Also, auch nach dem Film erzählen sie wieder ganz andere Sachen. Das ist nun mal einfach so. Es ist etwas Flüssiges, etwas, was in Bewegung ist. Und Emmanuel sagt es ja auch so schön, wir brauchen die Erinnerung, auch wenn sie eben zusammengebaut ist, für unsere Identität. Auch darum geht es in diesem Film ja ganz stark. Was macht unsere Identität aus? Was macht uns eigentlich aus? Wie kommen wir zu dem, was dann später auch für uns ganz typisch ist? For instance, one fact what I found very interesting, but I couldn't find out really the truth. There is a village very close to that cave. Did people really help them? Or, I mean, it is also helpful. Didn't they betray or didn't they denounce them? So what is the truth? Did they help or not? Also man findet zum Beispiel nicht so ganz genau heraus in diesem Dorf, wo sie auch hingehen, haben die Leute eigentlich dieser jüdischen Familie geholfen oder haben sie einfach sie nicht verraten?
So it's always who you ask between the brother, because the youngest brother really believed in this help of this village and this specific family that we find, and the other one is more skeptic about it. We actually had a really great premiere in Firenze just a year ago, and this family came to the premiere. We invited them, of course, and it was a very good connection with this family today and their children. But I think for sure that they helped this family because they we found when we arrived there some paintings that the father gave them as present. Yeah. So we realized they had a good connection, and even if they didn't tell that the family's in the woods, it was also a great help.
Of course, of course. Also ich habe nochmal gefragt, wie gesagt, wie ist das in diesem Dorf? Und da sagt sie, ja, also der jüngere Bruder zu dir sagt, ja, die haben uns super geholfen. Der ältere ist etwas skeptischer, weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber sie sagt gerade, es gab eine Premiere in Florenz, da kam eben diese Familie, die möglicherweise geholfen hat und haben sehr gutes Verhältnis zu ihr. Und diese Familie zum Beispiel hat einige Gemälde, die der Vater, also der überlebende, gerettete Vater, ihnen geschenkt hat. Also muss das da doch eine Dankbarkeit gegeben haben, ganz eindeutig möglicherweise. Aber man merkt in diesem Film wirklich tatsächlich, wie schwer es ist, die Wahl zu finden. Auf der anderen Seite ist es auch, but that's my last question, it's very entertaining because these three guys are amazing. Even when they argue, they are so funny in a way,
they
are so strong.
And they always eat.
They always eat beautiful things in Italy. They are Italian. In a way, they are Italian. So yes. We can see that. And this is part of maybe of the story, to tell you never lose your roots.
Yes, yes. I think that's something very strong that you can see about them, that they are very much feel Italians, behave like Italians. The language is in their blood. And this is why they have total empathy with also the Italian people. Yeah. And they really are happy that they were to return them. The professor Emmanuel is still teaching. Mm-hmm. In some universities there, so they keep and Bubi has a house in Tuscany, so they keep a strong connection with their Italian identity.
Yeah, and to have good excuses to go to Italy whenever you want to, that's great. Also es geht wirklich nochmal darum, die Identität zu schildern. Diese Männer sind eben auch Italiener, sieht man, sie essen wahnsinnig vegan, sie sind eigentlich auch mit ihrer ganzen Identität in Italien verwurzelt, und auch darum ging es, das nochmal zu zeigen, dass man das eben auch nicht verliert. Und einer, der ist der alte Herr Emanuel, lehrt ja immer noch, ein anderer Herr Bubi hat ein kleines Haus in Italien sich gekauft. Es hat immer wieder, also es ist Teil ihrer Geschichte, und auch davon erzählt dieser Film Shalom Italia, der eben bei allem, was auch an Bedrückendem erzählt wird, ein sehr lebensfroher, ein sehr italienischer Film irgendwie auch ist. Heute um 17 Uhr Movimento läuft dieser Film, unter anderem ist jetzt auch erstmal ganz normal im Kino zu sehen, aber um 17 Uhr wird Tamatal eben bei der Vorführung in Kreuzberg im Movimento dabei sein. Da können Sie noch viel mehr Fragen stellen, eben auch über diese Brüder, die im Teil ihrer eigenen Familie sind. Thank you so much.
Danke schön.
Have a great time in Berlin.
Thank you.
Einsamkeit und Sex und Mitleid, das hat einen wunderbaren Rhythmus, so heißt auch der Roman von Helmut Krause, und so heißt jetzt auch die sehr erfolgreiche Verfilmung dieses Romans, die jetzt auch im Kino zu sehen ist, ein Film, wo man sofort anfängt auch zu summen, wenn man diesen Titel im Ohr hat, logischerweise, weil er erinnert uns eben an Einigkeit und Recht und Freiheit. Das passt genau hinein, und es ist auch so gedacht, weil man ja hier in diesem Film etwas bekommt, was man vielleicht beschreiben könnte wie eine sehr böse, sehr witzige, sehr analytische Beschreibung der Lage der Nation. Und darüber werden wir jetzt reden, über so große Dinge in einem Film, der also jetzt bei uns zu besichtigen ist. Ich freue mich erstmal sehr, dass der Regisseur dieses Werkes bei uns ist, der schon sehr viele, sehr erfolgreiche Filme fürs Fernsehen auch vor allem gemacht hat. Schöne Krimis, schön, dass du jetzt da bist. Glückwunsch zur Kinopremiere. Lars Montag, schön, dass du da bist.
Hallo. Vielen Dank, hallo.
Und dieser Film lebt nicht zuletzt davon. Ich glaube, es sind etwa so 13 Geschichten, die so verwoben sind und zwar auf sehr raffinierte Weise, dass da eben ein Hammer-Ensemble zusammengestellt wurde. Also da sind eigentlich alle dabei in Deutschland, die Rang und Namen haben und die auch mit sehr viel Lust dabei sind, die man auch anmerkt, das ist für die auch mal was Besonderes gewesen, so radikal zu spielen. Also Leute wie Rainer Bock, wie Bernhard Schütz, Eva Löbau, und ich freue mich sehr, und sie ist mich heute bei uns, endlich mal, haben wir schon oft versucht, endlich hat es mal geklappt, eine Schauspielerin, die wir bestens kennen, natürlich vom kultigen Münsteraner Tatort, aber eben auch von Kinofilmen, und unvergessen ist der große Auftritt in Oh Boy, der hat Filmgeschichte geschrieben. Freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Friederike Kempter. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Und auch in diesem Film bist du zu sehen, und haust uns erstmal ziemlich um mit dieser Geschichte, wie aber auch die anderen Geschichten ja wirklich alle was sehr Krasses haben, was sehr Unverstelltes, was sehr Besonderes. Deshalb stimmt meine Vermutung, dass das für euch alle dann doch auch nochmal eine besondere Herausforderung war, mitzuspielen?
Ja, nein, ein besonderes Geschenk vor allem auch, wie du es ja gesagt hast. Also hat man ja nicht so oft, dass man wirklich so radikale Figuren in radikalen Geschichten spielen darf, die am Ende aber auch immer einen guten Humor haben. Ja, das ist was Besonderes.
Friederike, was meinst du, was verbindet denn diese Figuren? Manchmal berühren sich ja die Geschichten so ganz zart. Das ist wirklich sehr schön gemacht, sehr raffiniert auch gebaut. Aber gibt es irgendwas Gemeinsames, was die alle irgendwie verbindet?
Ja, ich glaube, am Ende haben die alle eine tiefe Einsamkeit in sich oder leben in einer Einsamkeit und versuchen, diesen Zustand irgendwie zu verlassen. Mal mehr oder weniger erfolgreich. Also alle eigentlich weniger erfolgreich. Die einzigen, die wirklich zueinander kommen, ist das junge Paar, also das Teenager-Paar. Die haben es noch vor sich und die schaffen es irgendwie. Die anderen verfangen sich eigentlich fast alle, sind verfangen in sich, in die Umstände und haben am Ende auch nicht vielleicht den Mut oder die Radikalität, das zu überwinden.
Ich hatte so das Gefühl, die Leute sehnen sich nach dem, wovor sie sich auch am meisten fürchten, nämlich nach Nähe. Das zieht sich auch so merkwürdig durch, Lars.
Ja, das ist, ich glaube, die suchen alle irgendwie ein Mittel gegen die Schwerkraft. Und wie es auch so bei Himmelskörpern ist, was macht man gegen die Schwerkraft? Die Gegenkraft ist die Eigendrehung, die Fliehkraft. Und die versuchen alle, die Schwerkraft zu überwinden, indem sie wahnsinnig schnell sich um sich selber drehen. Und wenn das alle Menschen oder alle Figuren in dem Film tun, dann führt das zu diesen doch absurden Blüten, die da zu besichtigen sind.
Und da ist der Film auch sehr unverblümt, also auch was sozusagen die erotischen Leidenschaften oder das Suchen nach erotischer Erfüllung betrifft. Und auch das geht ja fast immer schief. Warum ist es so wahnsinnig schwer für diese Menschen, das zu erleben, was eben Sex auch ausmacht, nämlich Lust, Lustgewinn. Sie sind eigentlich genusssüchtig, aber gleichzeitig lustlos.
Ja, mit der Eigendrehung und in der Selbstbespiegelung ist Sex natürlich eine schwierige Sache. Wenn man guckt, ist das hier der richtige Status, in dem ich gerade vögele und passt auch sonst alles, wenn ich mich von außen betrachte, dann macht das natürlich den Vollzug schwierig.
Dann lass uns mal deine Figur vielleicht ein bisschen beschreiben. Also es ist ja auch eine Paarung, sind ja oft Paarungen in diesem Film. An deiner Seite ist eines der wunderbarsten, ich muss es so sagen, Arschlöcher des deutschen Kinos.
Im wirklichen Leben überhaupt nicht. Wahnsinnig freundlich und lustig.
Ja, Jan-Hendrik Stahlberg.
Genau.
Ja, was ist das für eine Paarung?
Ja, es ist eine absurde Paarung. Das Tolle ist auch, man springt da so rein, man weiß auch gar nicht so genau, was deren Hintergründe eigentlich sind, vor allem bei Carla nicht. Also man sieht ein Paar oder einen Mann und eine Frau, die an einem Bahnhof aufeinandertreffen. Sie bringt ihm Schuhe mit. So, mehr will ich auch gar nicht erzählen. Es geht darum, es ist eine Frau, die wohl Angst hat, die durch Angst, die ein traumatisches Erlebnis hatte oder eben eine sehr ängstliche Frau ist und ein Mann, der ihr verspricht, sie davon zu heilen, sie zu retten, aber eigentlich manipuliert er sie nur, versucht sie klein und schwach zu halten. Eigentlich, das Traurige dahinter ist, dass auch eben bei ihm eine Idee seiner Einsamkeit zu überwinden, weil er ist verliebt in diese Frau und weiß sich wohl nicht anders zu helfen, als sie ängstlich zu halten und dadurch ihr nahe zu kommen. Und sie merkt das aber irgendwann und ist eigentlich eine kleine, mini-kleine Emanzipationsgeschichte.
Ich finde übrigens von all den Figuren, die jungen Leute hast du genannt, die nehmen wir mal raus, weil das tatsächlich so ein Licht am Ende des Tunnels ist, deine Figur noch irgendwie so die normalste. Obwohl die auch ihre Traumata mit sich rumschleppt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die hat noch so...
Nach dem Ausbruch da unten?
Trotz alledem ist auch nicht ein ganz hoffnungsloser Fall.
Ja, finde ich auch.
Wie viele Vorurteile haben die Menschen und wollen es politisch korrekt irgendwie verkleiden? Das macht sie nicht und das macht doch dein Film nicht, Lars. Der lässt das alles raus. War das auch wie eine Art Therapie manchmal?
Naja, das ist uns auch ein bisschen um die Ohren geflogen. Also wir haben mehrere Förderungen nicht bekommen mit der Begründung, nicht politisch korrekt. Und irgendwann haben wir gemerkt, ich glaube, das ist das Gütesiegel für diesen Film, dass wir einfach mal das machen, was in vielen Köpfen einfach drin ist. Und zwar ohne das irgendwie zu filtern.
Und ich finde, man sieht die Hässlichkeit daran. Also ich finde, meine Figur wird sehr hässlich in dem Moment, wenn die da zetert und schreit und versucht irgendwie den armen Jungen da fertig zu machen. Also es ist...
Na, eure Figur, wir haben ja so ein bisschen uns so eine Überschrift überlegt, ist ja eigentlich so ein bisschen, ist wie ein Fahrlehrer, der verliebt ist in seine Fahrschülerin und deshalb sie immer wieder durch die Prüfung fallen lassen muss, weil sonst wird er sie ja los.
Wir können ja auch verraten, wir sind im Polizeimilieu übrigens und dass so vieles nicht funktioniert bei der Polizei, versteht man nach dem Film ganz gut, weil die sind so mit sich beschäftigt, die können überhaupt nicht ermitteln und sowas. Aber gut, wir reden auch gleich weiter über Einsamkeit und Sex und Mitleid vorher, aber Musik von Konstantin Gropper, der übrigens ja die gesamte Musik geschrieben hat für euch und zwar sehr orchestral, schon mit Chören und so, das mag er sehr übrigens, in der groß zu arbeiten.
Da muss man zu sagen, das ist wirklich das Besondere an dem Kinoerlebnis. Wir haben den ganzen Score im Surround verteilt. Das heißt, wenn man im Kinosaal sitzt, hört man hinten links den Sopran, vorne rechts den Alt und so weiter. Und der ganze Score mischt sich im Kopf des Zuschauers. Und das ist durch diesen chorischen Score wirklich ein tolles Raumerlebnis, wofür es sich echt lohnt, mal in den Kinosaal zu gehen.
Das muss man wirklich im Kino hören. Und deshalb hören wir jetzt Konstantin Gropper, so wie wir ihn ja auch kennen auf Radio 1, nämlich als Get Well Soon. Einsamkeit und Sex und Mitleid, der läuft gerade bei uns im Kino. Ein Film, der uns erzählt von unserer liebesmüden und frustrierten Nation. Und zwar an vielen Fallbeispielen, anders kann man es nicht sagen. Und der im wunderbar passt. Wir könnten das vielleicht mal zusammen singen. Also wir haben ja wunderbare Gäste heute. Friederike Kempter ist bei uns und der Schöpfer dieses Films, nämlich Lars Montag. Vielleicht können wir mal zusammen singen. Also Einsamkeit, also alleine singe ich nicht. Einsamkeit und Sex und Mitleid. Das passt wirklich absolut.
Ja, perfekt.
Wirklich. Und das kann man alles in diesem Film auch sehen, wie einsam wir sind, wie es mit dem Sex nicht klappt und mit dem Mitleid klappt es ja auch nicht so richtig. Ihr habt ja richtige Kapitel gebaut, also man kann sie richtig lesen, aber wo ist zum Beispiel Einsamkeit, Sex war mir völlig klar. Wo ist das Mitleid in diesem Film? Wo ist Empathie?
Naja, das Mitleid ist ja auch oft fehlgeleitet. Die Figur Ecki, ein arbeitsloser, rausgemobbter Lehrer, der sich selber wirklich als der König aller Opfer sieht und darin suhlt, der hat mehr Mitleid, als ein Mensch gebrauchen kann. Und zwar mit sich selber. Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun ist das ja auch ein Film, der, auch wenn die Stadt nie so ganz genau definiert wird, wo das ist, im Roman ist anders, das ist schon Berlin. Hier ist es etwas universeller gefasst im Film, aber es ist schon auch die Einsamkeit der Großstädter. Ist das ein Großstadtfilm?
Ja. Ich finde ja. Wir haben ja ganz bewusst auch Orte gewählt, die so sehr austauschbar sind. Also der Bahnhof, das Fitnessstudio. Also im Prinzip spielt es in einer Franchise-Welt, die sehr austauschbar sein kann.
Kam dir die bekannt vor? Du lebst ja in Berlin, Friederike. Mhm. War das eine Welt oder ist sie dir völlig fremd?
Nein. Ich meine, wir haben den Supermarkt. Wir kennen die, ich kenne die Motive. Am Ende ist es ja so, man geht in diesen Film rein und dann denkt man am Anfang, ach, das ist ja ein Sammelsurium von seltsamen Menschen, Trottels und komischen, unsympathischen Leuten. Und irgendwann merkt man mehr und mehr, ach, warte mal, das kenne ich von mir, das kenne ich vielleicht von jemand anderem. Also auch der Lachvorgang am Anfang, lacht man noch so ganz losgelöst und findet das lustig und seltsam und irgendwann bleibt einem das Lachen fast im Halse stecken, weil man merkt, okay, das hat doch viel mehr mit mir zu tun, als ich mir das eigentlich wünschen würde.
Wenn das gelingt, bin ich happy, weil das war ja so ein bisschen das die Idee. Dir. Also alle Figuren haben, ob ich möchte oder nicht, schon auch mit mir zu tun. Die sind vielleicht ein bisschen lauter gedreht und ein bisschen überzeichneter, aber im Grunde kann ich alle Motivationen nicht nur nachvollziehen, sondern kenne sie auch. Das ist schon menschliche Abgründe 2.0.
Ja, da bleiben wir noch bei dem Thema Mitleid. Hast du das als Regisseur auch gehabt? Wie ist dein Blick auf diese Figuren? Mit Empathie oder vielleicht sogar mehr unter dem Mikroskop? Geht ja auch nicht. So eine Versuchsanordnung. Schauen wir mal, wie die sich verhalten, diese komischen Dinger da.
Na, wir haben beim Schreiben und auch beim Inszenieren immer sehr aus den Figuren rausgedacht. Ich habe vorher zum Beispiel, es gibt so ein tiefenpsychologisches Basiswerk von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Und da habe ich wirklich alle Kapitel aufgeteilt und auf die Schauspieler verteilt. Weil mit 12 Hauptrollen ist es ja wichtig, dass die auch phänotypisch ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann steht da immer drin, Mensch, der schizoide Typ oder der hysterische Typ verhält sich so in der Liebe, so mit Aggression, hat gerne die und die Krankheiten. Und so hat dann auch die Figur von Eva Löbau noch eine schöne Neurodermitis geschminkt gekriegt. Und wir haben die Figuren so ausgearbeitet aus dieser tiefen psychologischen Haltung heraus. Und das hat, glaube ich, auch geholfen, dass die so eine in all ihrer Überzeichnetheit so eine Wahrhaftigkeit haben. Und das ist aber, glaube ich, auch meine Perspektive. Die ist eher von innen als von außen drauf.
Friederike, wie hast du gespielt? Von innen oder von außen drauf geschaut?
Na, erst, ich glaube, wie es immer mein Ansatz ist, von außen untersucht, also dann darf man Forscher sein als Schauspieler und dann versucht man das irgendwie zu übersetzen und dann spielt man von innen. Mhm. Und dann gibt's, ja, dann wird's spannend, gerade bei so einer Figur.
Ich hatte das Gefühl bei dir, dass du dich bei dieser Dampfbad-Szene, wo du doch sehr laut und brachial wirst, im Prinzip ein bisschen vor dir selber geschämt hast.
Habe ich dann auch. Das war wirklich, da dann dahin zu kommen, wirklich aufzumachen und über diese Grenze, die ich Gott sei Dank habe oder die hoffentlich viele Menschen haben, ist es eine moralische Grenze, ich weiß es nicht, über die wirklich hinwegzugehen, das war wirklich ein Kraftakt. Ich habe richtig gemerkt, ich musste darüber gehen. Und das hat mich echt viel gekostet.
Wie ist das überhaupt bei so einem Film, der so mit vielen Schauspielern aufwarten kann und mit Einzelepisoden? Da kriegt man wirklich erst am Schluss, wenn du den Film dann siehst, so einen Gesamteindruck. Ne? Ja. Denn du hast da manche Kollegen auch gar nicht getroffen beim Drehen. Ne?
Genau. Und das ist das Herrliche. Also ich bin Fan von dem Film. Und ich glaube, das kann man auch dann sein, wenn man dann auch nur so eine kleine Figur da hat oder eine von den vielen Figuren ist. Der Film ist so reichhaltig auch. Also, und ich möchte ein Plädoyer halten. Man muss ins Kino gehen, um den im Kino zu sehen. Ich habe den ganz am Anfang für wegen Presse und so weiter erst zu Hause geguckt. Und im Kino ist das ist echt ein tolles Erlebnis. Also das macht Spaß.
Dazu noch eine letzte Frage an dich, Lars, was eben die Schauspieler betrifft. Weil ich habe wirklich nur einen Bruchteil genannt. Peter Schneider müsste man noch erwähnen, finde ich auch ganz wunderbare Figuren.
Viele Hofstädter.
Ja.
Österreich, ganz wichtiger Punkt übrigens an der Stelle, weil der Film sieht mich teilweise wirklich aus wie ein österreichischer Film. So eine Film macht man eigentlich normalerweise nicht in Deutschland, sondern eher in Österreich und sie ist natürlich ein Symbol des österreichischen Kinos. Also wie hast du das auch zusammengestellt, so ein Ensemble? Das muss ja wirklich dann in jeder Figur stimmen und die dürfen sich auch nichts wegnehmen oder sich irgendwie erdrücken oder...
Also wir haben wirklich sehr viel über Konstellationen nachgedacht. Es hat gar keinen Sinn gemacht, bei diesem Film Konstellation Castings zu machen, weil wie 12 Leute zusammenwirken, konnte man nicht ausprobieren, sondern wir haben wirklich mit Fotos auf dem Boden. Ich weiß, mit der Casterin Nina Hauen, das Büro lag voll. Wir haben wirklich immer diese Gruppe von Menschen, wer mit wem in Kontakt ist, was gut funktionieren würde, bis wir irgendwann das festgebacken haben und haben gesagt, das ist es. Und dann haben wir 12 Bücher verschickt und alle haben zugesagt. Und dann waren wir happy.
Und jetzt ist der Film da. Einsamkeit und Sex und Mitleid mit schön fies pointierten Dialogen, eben auch mit einem ganz genauen Blick für die Isolation der Großstädter und mit einem tollen Ensemble. Friederike Kempter war heute die Abgeordnete dieses Ensembles, die bei uns Lars Montag hat diesen Film gemacht. Ganz herzlichen Dank euch. Dankeschön.
Danke.
Wir hatten im schönen Mittwoch die große Ehre, einen wunderbaren Film zu präsentieren, der zum einen ein Fantasy-Film ist, zum anderen aber eben auch ein großes, wichtiges, ernsthaftes Thema behandelt, nämlich die Konfrontation eines Kindes mit dem Tod, mit dem Sterben der eigenen Mutter. Dieser Film basiert auf einem enorm erfolgreichen Roman. Bei uns heißt er 7 Minuten nach Mitternacht, so heißt ihm auch der Film, oder eben A Monster Calls. Und dieser Roman stammt von einem Mann, der auch das Drehbuch geschrieben hat zu seinem eigenen Film, der zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren in der Welt derzeit gehört. Ein viel gelesener, ein oft ausgezeichneter Mann, amerikanischer Brite in London, lebt jetzt mit einem britischen Pass. Das heißt, er muss demnächst auch mal wieder wählen. Das ist ja jetzt angesagt in Großbritannien, das öfter zu tun. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Patrick Ness. It's a great honor to have you here. Thank you so much.
Thank Hello. You very much.
Welcome.
Thank you for having me.
Und was wir da sehen im Film und was wir auch lesen im Buch, ist eben wirklich eine ganz ungewöhnliche Verbindung von zwei Elementen, die man vielleicht so nicht unbedingt zusammenbekommt.
Maybe, but I have a real philosophy, sometimes controversial philosophy, and I don't think there is such a thing as a realist story. You can set it in contemporary Berlin, but you still have made-up characters arcing towards their destinies with coincidences and climax and so on. Every story is fantasy in a way, and I think if you can embrace that, then the slide between something fantastical being used to tell a very emotional story is much easier to do. It's one of the reasons why Bayona is such a great match for the film, yeah. Because he's done that in The Orphanage and The Impossible. And I, if a story can be anything, why not reach out? Why does it always have to be so everyday?
Also er sagt erstmal, er glaubt, dass es überhaupt gar nicht etwas absolut Realistisches gibt. Also auch wenn man jetzt ein Buch schreiben würde über Berlin, einen Roman schreiben würde, müsste man irgendwie was erfinden, also Zufälle erfinden, Begegnungen erfinden. Also man hat dadurch eben durch die Fantasie die wunderbare Gelegenheit, eben so hineinzurutschen in die Realität und die Realität auf diese Weise wiederzuspiegeln. Deshalb ist ja auch Juan Antonio Bayona der ideale Regisseur gewesen, weil er Filme gemacht hat wie The Impossible oder auch The Orphanage, das Waisenhaus. Also das waren ja sehr erfolgreiche, auch Fantasy-Filme, vor allem das Waisenhaus eben. Und er glaubt, dass eben dadurch, durch diese Fantasie, die man bedient, die man braucht, dass man dadurch eben in die Realität eindringen kann. Und warum muss es immer so normal sein? Warum muss immer alles so total realistisch erzählt sein? Das ist in diesem Film nicht so. Wir haben einen kleinen Jungen. Das ist also ein wunderbarer Schauspieler, amazing actor. Connor is played by Lewis McDonough.
Dougal.
Amazing young guy.
Amazing.
Ja, der Junge ist wirklich großartig. Und der spielt eben einen Jungen, der merkt, dass seine Mutter sterben wird. Sie hat Krebs, das weiß er ganz genau. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, ich denke, auch für einen Autor, auch für einen Mann, der einen Film macht, so etwas mit so einem kleinen Jungen zu erzählen. Also wie war das auch für Sie, dem Kind das eben auch zuzutrauen?
I hope so. I mean, hopefully anything would be a challenge for the writer. I always feel like if I'm not feeling it, if I'm not frightened in the right way, then I'm not doing it properly, that I'm taking it for granted, which is death to creativity. And all I kept asking in A Monster Calls, 7 Minuten nach Mitternacht, was what's the truth? Here, what is really true? Not what is the truth we've seen on television or film before, but what would it actually be like? Yeah. Because there are 12-year-olds who have to face this, and they might read this book, and I cannot possibly lie to them about their experience, because that is so what I objected to as a young reader myself, when my experience was not taken seriously or truthfully. So difficult, but necessary.
Also er sagt, natürlich ist es eine Herausforderung, aber er hofft als Autor immer Herausforderungen zu haben, sonst wäre es langweilig, wäre der Job nicht mehr da. Und ihm geht es vor allem um Wahrhaftigkeit. Es geht um die absolute Ehrlichkeit, um Wahrhaftigkeit. Und da muss man sich einfach damit auseinandersetzen, dass ein 12-jähriger Junge eben auch mit dem Tod seiner Mutter klarkommen muss. Weil es ist einfach mal so in der Wirklichkeit. Und er denkt, man muss eben als Autor solche Gefühle eben auch ernst nehmen. Man muss sie respektieren. Und er selber hat als Leser, als junger Leser, das überhaupt nicht gemocht, wenn er das Gefühl hat, da wird ihm irgendwas vorgemacht. Also, sondern es muss schon die ernsthafte Geschichte sein, die Wahrheit sein. Also es ist eine Herausforderung, es ist ernsthaft, aber es ist ihm wahrhaftig. Und das ist in diesem Film ja auch ganz deutlich zu empfinden. Und hat der Junge ja so eine Projektion gewissermaßen. Amazing, huge, fantastic tree outside. And this tree is really something like a friend, maybe like a teacher.
Yeah,
how would you describe his function? He's a monster.
He's a monster, yeah. And he's a... But he's a slippery kind of monster because he could be anything. We don't know how real he is. We don't know exactly what Connor is seeing or how much of a work of imagination he is. We do know that he is very happy in destruction. And we also know that he's very, very scary and he's very hard on Connor. This isn't an easy monster and certainly it's not an easy relationship. But I felt that if Connor were going to call something, he would call a bit of himself, or he would call a father figure, or the ancient English myth of the green man, and all these things come together in a slippery, slippery monster who is leading him somewhere unexpected I don't want to give anything away, but to make a kind of acceptance that is not what you'd think. So, I don't know, I'd hesitate for teacher. I never wanted to have a teacher in any of my books when I was a kid, but I would definitely say he's an unexpected monster.
Also dieses Monster, das ist ja dieser Baum, der also dann immer nachts auftaucht, der ist schon ein Monster, eindeutig, aber so ein merkwürdiges, schwer zu fassendes Monster, ein ganz ungewöhnliches Monster. Man weiß ja auch nicht so ganz genau, ist er wirklich da oder ist er eben eine reine Projektion? Das kommen viele Sachen zusammen, vielleicht auch die Sehnsucht nach dem Vater dieses Jungen oder der grüne Mann, also das ist offenbar ein englischer Mythos, der da möglicherweise auch eine Rolle spielt. Das kann alles sein und er ist auch wirklich hart zu ihm, er ist beängstigend, er liebt Zerstörung. Dieses Monster macht gerne alles richtig schön kaputt. Das sind alles Dinge, mit denen der Junge eben auch klarkommen muss. Das ist das Sonderbare an diesem Monster. Er zögert so ein bisschen zu sagen, es ist ein Lehrer, also weil das mochte er nie, auch schon früher nicht, Lehrer, sondern er sagt, es ist einfach eine ganz besondere Art von Monster und dieses Monster ist da. Und was ich so mag an diesem Monster, what I like so much is that monster, because he's like an artist. The monster loves to tell stories, like a writer, like you, I think.
The stories are helpful in a particular way, and it's not often the one we think it is, because a story, we tell stories, I think, because we must. The universe is inexplicable and impossible, so we have to tell stories to understand time and love and death and family. We have to tell stories, and that's great, but they have a limit. And they change depending on who's telling it and depending on who you are when you hear it. And so that's the thing the monster is leading Connor to. Here is a story, and then he breaks up the story. He tears it apart. So kind of gently leading Connor to the idea that maybe the story he's telling himself can be told in a different way. And that, I think, is the important thing about stories. They're stories. They're important. They're valuable. But you need a lot of them. A lot of them to get the truth.
Also er sagt ja, mit Geschichten ist es so eine Sache. Er erzählt sie und er ist ja wie so ein Künstler, wie ein Autor, dass dieses Monster Geschichten so mag. Und er sagt, das ist aber eine komische Sache. Müssen wir aufpassen ein bisschen mit den Geschichten, weil klar sind die wichtig und wir brauchen sie, um die Welt zu verstehen, die Liebe zu verstehen und zu verstehen. Das ist schon ganz wichtig. Aber gerade bei diesem Monster sehen wir, dass das auch nicht immer ausreicht. Also das Monster bricht die Geschichten an einer bestimmten Stelle ab. Auch in der Hoffnung vielleicht, dass der Junge die weitererzählt, dass der Junge diese Geschichten weiter auch spinnt. Und er sagt, klar helfen Geschichten, aber nicht eine allein. Wir brauchen sehr, sehr viele Geschichten, sehr unterschiedliche Farben, die uns dann vielleicht helfen, die Welt zu verstehen. So ist es für diesen Jungen auch. Der Junge versteht die Welt besser und der versteht irgendwann eben auch den Tod der Mutter. Also insofern ein Film wirklich, da soll man mit den Kindern zusammen hingehen, man wird jede Menge Spaß haben und wird danach natürlich auch nachdenken über die großen, die wichtigen Dinge des Lebens, über Leben und Tod. Thank you so much. It was a great pleasure to have you here.
Thank you for having me.
Patrick Ness hat diesen Film geschrieben, hat den Roman geschrieben, 7 Minuten nach Mitternacht, der jetzt bei uns im Kino zu sehen ist. Thank you.
Thank you.
In der nächsten Woche, also am kommenden Samstag, dann um 12 Uhr mittags, da geht es unter anderem um den tollen Dokumentarfilm Berlin Rebel High School. Der hat ja auch eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis als bester Dokumentarfilm. Hat ihn nicht bekommen, aber immerhin, diese Nominierung ist schon eine Menge wert. Und es geht um eine Schule in Berlin, die gibt's wirklich, und zwar schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das ist eine Schule, die völlig ohne Angst die Leute zum Abitur führt. Also da herrschen basisdemokratische Zustände. Da gibt's Lehrer, die wirklich hingebungsvoll da sind für die jungen Leute, die oft schon gescheitert sind an vielen anderen Schulen vorher und hier ihre letzte Chance nutzen und bekommen. Der Regisseur Alexander Kleider wird uns besuchen und der hatte selbst eben diese Chance, war selbst an dieser Schule und ohne diese Schule wäre sein Leben möglicherweise anders verlaufen. Inzwischen ist er ein renommierter Regisseur und hat eben diesen Film gemacht, auch als Liebeserklärung und als Dank an diese Berlin Rebel High School. Mein Name ist Knut Elstermann, Ihnen ein schönes Wochenende.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.